oder Straßenaktionen mit Flyer und Plakaten, so würde ich ja mitmachen. Aber das kann es nicht sein. Der Missionsbefehl, den Jesus uns gibt, geht hinaus in alle Welt und mache zu Jüngern. Das gilt jedem Einzelnen von uns. Das gilt jedem Einzelnen von uns. Und jetzt die Frage, die beantworte die mal für dich. Kommst du, kommen wir dem genügend nach? Frag dich das mal. Im Lukas 17 finden wir eine Stelle, wo Jesus auf ein paar Aussätzige trifft. 10 genau genommen. Und Jesus sagt einfach nur zu den Aussätzigen, geht und zeigt euch den Priestern. Also Aussätzige, nur um das mal klarzustellen, waren so Typen, die so ein paar Flecken auf der Haut waren. Das war auch noch ziemlich ansteckend und meistens auch ziemlich tödlich im Ende. Und also so lepramäßig oder sowas in diese Richtung. Und diese Leute waren Ausgestoßene. Die mussten dann mit so einem Glöckchen rumbimmeln und dann aussätzig schreien, damit auch ja keiner ihnen zu nahe kommt. Also diese Leute hatten richtig die Arschkarte in der Gesellschaft. Und die Priester waren dafür zuständig, zu gucken, sind die jetzt aussätzig oder nicht. Und Jesus macht da irgendwie kein Heilbremborium drum, sondern sagt einfach nur, geht und zeigt euch den Priestern. Und die 10 stehen auf und in der Sekunde, in der sie zu den Priestern losgehen, werden sie heil. Diese Beulen verschwinden, das Glöckchen vielleicht noch nicht, aber sie sind auf jeden Fall heil. Und sie müssen also jetzt zu den Priestern hin, um damit die Priester sagen, die sind jetzt heil, die können das Glöckchen abnehmen, so nach dem Motto. Und das Krasse ist, einer von diesen 10 kommt wieder. Einer kommt wieder. Und zwar total heftig. Da steht irgendwie, und der Priester laut Gott. Ich kann mir vorstellen, irgendwie der Typ, der war jetzt sein Leben lang total faul im Körper. Und der kommt jetzt wieder und die Flecken sind weg. Und endlich kann ich wieder zu meiner Familie. Und endlich kann ich wieder Freunde haben, die nicht Flecken haben. Und der freut sich einfach. Und der rennt durch die Straße und preist Gott und brüllt darum, Halleluja, ich bin geheilt, ich bin ganz, ich bin gesund. Der gibt Gott die Ehre, der schreit darum, der brüllt das. Und Jesus fragt ihn nur, einer kommt wieder, was ist mit den anderen 9? Gott schenkt dir das größte Geschenk, was man sich vorstellen kann. Ein neues Leben. Ein Leben mit Gott. Echtes Leben. Innere und äußere Heilung. Ein Leben mit Sinn, mit einem Ziel. Ein Leben, was wirklich voll ist. Was einfach mit nichts zu vergleichen ist. Das größte Geschenk ist ein Leben mit Gott. Das schenkt dir Gott. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, sind wir so welche, die dann brüllend rumrennen und sagen, ja, ich lebe mit Gott, Halleluja, es geht mir gut und es ist wunderschön, mit Gott zu leben. Mach das doch aus. Brüllen wir so rum, wie dieser Aussätzige, der zurückkommt und Gott die Ehre gibt? Oder warten wir vielleicht, so ein Gentleman genießt und schweigt, bis wir gefragt werden. Warum sind wir nicht evangelistischer drauf? Warum sind wir nicht lauter draußen? Ich habe mir als erster Gedanke, ich meine, das ist bei mir ziemlich naheliegend, vielleicht sind wir einfach zu faul. Also ich bin in vielen Lebensbereichen einfach tierisch faul, also dachte ich mir so, vielleicht bin ich das auch. Es ist doch bequem hier. Schön voll, viel mehr Platz ist eh nicht, es geht mir gut, ich kriege immer noch einen Sitzplatz mit Kissen drunter oder Sofa, ich fühle mich hier wohl. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es liegt eher daran, und das ist ein Aspekt, dass die Menschen draußen fern sind. Die sind weit weg. Also mit Menschen draußen meine ich jetzt die Menschen, die nicht zum Reich Gottes gehören, die nicht Christen. Die Leute, die halt nicht an Gott glauben. Kennt ihr das? Wenn man so irgendeinen fremden Christen trifft, was weiß ich, woran man den erkennt, aber man trifft so einen fremden Christen und unterhält sich mit dem und man merkt sofort, da ist eine Gemeinsamkeit. Man fühlt sich dem nah. Bei der einen Konfession mehr, bei der anderen Konfession weniger, aber man fühlt sich dann doch schon echt so, da ist etwas, was verbindet. Der Heilige Geist ist ein Bindeglied. Aber so, das ist so die Familie. Aber die Nichtchristen sind dann doch schon so ein bisschen ferner. Die sind so, das sind halt die Nichtchristen, die nicht dazugehören. Und ich meine, hier innerhalb unserer Familie, innerhalb unserer Gemeinde, erlebe ich immer wieder, dass es wirklich ein Geben und ein Nehmen gibt. Da ist das okay. Da gibt man sich Zeugnisse, wie jetzt gerade. Cool, da brüllt man auch mal. Ey, Gott ist cool, macht zusammen Lobpreis, man ist füreinander da. Aber ein Beispiel. Meine Familie, meine Verlobte, meine engsten Freunde sind mir super, super wichtig. Dann gibt es so diese Bekannten, die sind vielleicht nicht ganz so wichtig. Und dann gibt es noch diese Irgendwer-Typen, die man so auf der Straße sieht und die sind eigentlich eher unwichtig. Kennst du das? Wer kennt das? Einige nicht. Ich glaube, das ist normal, Leute. Ich glaube, das ist normal. Und ich muss immer wieder begreifen, dass die Leute, die da draußen sind, diese Nichtchristen, keine buckeligen Heiden sind. Das sind einfach irgendwie keine Aussätzigen, das sind keine Menschen zweiter Klasse. Jeder, der da draußen rumrennt und noch nicht mit Gott geht, ist ein absolut von Gott geliebtes Kind. Ich meine, wir dürfen uns seine Kinder nennen, aber die Leute da draußen sind auch seine geliebten Kinder. Die hat Gott auch geschaffen. Und Jesus ist für jeden Einzelnen da draußen gestorben. Wenn es nur die gäbe, wäre er auch für die gestorben. Für jeden Einzelnen, nicht nur für die, die jetzt Christen sind. Und Gott liebt die Menschen so sehr, dass er, wie Johannes 3,16 sagt, dass er seinen einzigen Sohn gibt, damit wir leben können, damit wir errettet werden. Jedem Einzelnen. Und wenn diesen total heftigen, megamäßig krassen Gott, wenn diesen Powertypen die Leute draußen wichtig sind, dann scheinen die doch wirklich wichtig zu sein, oder? Wenn Gott, der, nachdem wir unser Leben ausrichten, diese Leute für wichtig erachtet, nicht Christen für wichtig erachtet, dann müssen die doch wichtig sein. Ich meine, schließlich folgen wir ihm ja nach. Schließlich wollen wir das ja, wir wollen ja so Jesus-mäßig werden. Jesus waren nicht Christen wichtig. Die verlorenen Schafe waren ihm wichtig. Im 2. Korinther 5,20 steht, so sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. Und zwar so, dass Gott selbst durch uns ermahnt. So bitten wir nun an Christi Stelle, lasset euch versöhnen mit Gott. Ihr seid die Botschafter anstelle von Jesus. Ihr seid die Botschafter, die das Reich Gottes vertreten. Und jetzt mal eine Frage, was haben alle Botschafter gemein? Die sind in der Ferne. Immunität, ja genau. Das ist ein Thema, Gnade und so, das ist noch was anderes. Diplomatische Immunität ist was anderes. Ah, das ist Gnadenpredigt. Nein, die haben eins gemeinsam, die sind in der Ferne, die sind draußen, die sind nicht in ihrem Heimatland. So irgendein, wie nennt man die Leute? Diplomaten, Obermotz, der sitzt dann irgendwie, der amerikanische Diplomaten Obermotz sitzt dann zum Beispiel in Berlin und nicht in Amerika. Der ist draußen. Der wartet nicht im Heimatland darauf, dass irgendeiner dann ankommt, sondern der ist vor Ort. Der ist draußen. Und dementsprechend, wenn wir Botschafter sein sollen, dann sollen wir auch draußen sein. Also woran liegt das? Warum sind wir nicht evangelistisch orientiert? Ein Grund ist, glaube ich, dass wir uns dem Reichtum, dem wir durch Gott geschenkt bekommen haben, nicht bewusst sind. Wir sind uns unseres Reichtums oft nicht bewusst genug. Und deshalb lassen wir oftmals andere an unserem Reichtum, und sei es unterbewusst, ich will das keinem unterstellen, dass es bewusst tut, unbewusst lassen wir andere nicht an diesem Reichtum teilhaben. Und deshalb, meine erste Sache, die ich euch mitgeben will, lasst andere Nichtchristen an dem Reichtum Gottes, der aus seiner totalen Fülle gibt, aus dem Überfluss gibt, lasst sie daran teilhaben. Das ist uns so wie ein, stellt euch ein Kind vor. So, ihr seid jetzt noch wieder Kinder und jetzt stellt euch so ein Kind vor, so ein schnärgeliges, fieses Kind, wie man das so gar nicht mag. In der Schule kennt ihr die Leute, die man so gar nicht mag. Und das hat einen riesigen Berg Süßigkeiten. Einen wirklich riesigen Berg. Noch größer. Meine Arme sind zu kurz, um den darzustellen. Ein riesiger, gigantischer Berg Süßigkeiten. Und das alles dem Kind. Und dann sitzt jetzt auf diesem Berg und futtert diese Süßigkeiten in sich rein und hier ein Riegel und da ein Bonbon und frisst wie die Sau. Und wird immer praller, noch mehr als ich. Und noch praller. Und dann ist dieses Kind vielleicht schon so semi-nett und lädt so seine besten 3 Freunde ein oder 5 vielleicht. Und die sitzen jetzt auch auf dem Berg und stopfen sich den Wanst voll und werden immer kugelrunder. Und dieser Berg, der nimmt eigentlich gar nicht ab, weil das ist einfach eine Riesenmenge. Stell dir das vor. Und du bist jetzt ein anderes Kind und würdest auch gern was Süßes essen. Und die sitzen dann da um den Berg rum so und sagen, nein, gibt's nicht, geh weg, das ist meins. Und die Folge wäre irgendwann unglaublich fette Kinder und welche, die mit so langen Zähnen fast verhungern. Aber wenn dieses Kind erkennt, ich weiß nicht, worüber er lacht, aber ich hoffe, es ist wegen meinem Bild. Wenn dieses Kind erkennt, ich kriege es nicht alles auf. Ich kann mich noch so messen mit Trichter und so. Ich kriege es nicht alles auf. Das reicht doch für alle, weil der Berg so riesengroß ist. Und eigentlich ist die Plauze schon ziemlich voll. Dann fängt das Kind vielleicht an zu teilen.
Plauze, das ist der Knödelfriedhof, der Hefespoiler. Das runde Ding, was ich vor mir herschiebe.
So. Vielleicht erkennt das Kind, ich kriege das nicht alles auf. Also kann ich auch teilen. Dieser Berg ist einfach zu groß für mich. Also kann ich anderen auch was von abgeben, damit wir alle so fett aussehen. Weißt du eigentlich, wie unglaublich reich du beschenkt wurdest? Kannst du dir vorstellen, wie unglaublich groß die Geschenke Gottes sind? Hast du das im Herzen verstanden? Wie unbeschreiblich heftig Gott irgendwie dich Tag aus, Tag ein beschenkt und wie wichtig deshalb diese frohe Botschaft ist. Es ist total wichtig, dass wir uns bewusst werden, dass Gottes Geschenke, dass Gottes Liebe, dass seine Gnade für jeden Einzelnen reicht und nicht nur für ein paar Christen. Und in der Sekunde, in der wir das begreifen, dass einfach zu viel da ist, dass er aus dem Überfluss gibt, wenn das unser Herz versteht, dann können wir auch wirklich reich weitergeben, weil wir wissen, es reicht noch. Und wenn wir noch mal 10 mehr austeilen, liebe Gottes, es reicht noch für uns. In Lukas 6,45 steht, denn wes das Herz voll ist, des geht der Mund über. Wovon das Herz voll ist, davon sprudelt es raus. Und wenn dein Herz voller bewusstem Reichtum ist, wenn du dir das wirklich klar machst und nicht nur im Verstand, sondern im Herzen, wenn du davon begeistert bist, wenn du glücklich bist, wie cool Gott doch zu dir ist, dann musst du das doch erzählen. Dann muss das doch raus, wenn das so richtig voll ist. Und dann sollen das doch auch andere erkennen. Das ist ungefähr so, wenn ich irgendwas Neues habe, irgendwie... Na, jetzt geht's auf meine Kosten. Zum Beispiel eine coole neue Bibelhülle. Dann muss ich die jedem erzählen. Einige müssen da schon irgendwie drunter leiden, aber dann ist die nicht geil und dieses Leder und so schön weich und so. Kennt ihr das nicht? Wenn du irgendwas total Cooles hast dann müssen das alle anderen auch toll finden. Und hey, was ist denn so? Ich meine, Gott ist doch bei Weitem cooler als so eine schnörgelige Rindsleder-Bibelhülle mit Reißverschluss. Gott ist doch richtig cool. Und wenn du das nicht begriffen hast, dann bleibt einfach so eine Unsicherheit drin. Wenn du nicht verstanden hast, wie reich du beschenkt bist, dann bleibt da so eine Leere im Herzen. Dann hast du vielleicht Angst vor Mangel. Und dann wirst du vielleicht wie dieses Kind sein, dass du entweder hortest, weil du Angst hast, nicht genug zu kriegen, oder einfach diesen Reichtum nicht begreifst. Möchtest du sein ein Kind, was diesen Reichtum nicht begreift? Oder möchtest du ein Kind sein, was eins der reichsten Menschen ist und einfach frei rausgehen kann? Einfach frei rausgehen kann, ohne mitzuzählen oder so. Einfach andere mitglücklich machen. Das ist ungefähr so wie unsere Freunde der Hecken und Zäune. Ihr kennt diese Menschen, die kommen manchmal so an oder man läuft ihnen über den Weg und dann hat man so diese klassische Frage, machst du mal eine Kippe? Und irgendwann, ich bin früher auch immer so dran vorbei, irgendwie, ich habe nur noch drei oder so, aber irgendwann kam dann der Gedanke, wenn ich er wäre, würde ich mich freuen, wenn ich eine Zigarette abkriegen würde. Wenn ich dieser Penner wäre, Entschuldigung, wenn ich dieser Mensch wäre, dieser Obdachlose, dann würde ich mich total freuen, wenn ich eine Fluppe kriegen würde. Und wenn ich ihm jetzt meine letzte gebe, gut, gehe ich zum Automaten und hole mir die nächste Packung. Und so ist das mit dem Reich Gottes. So ist das mit den Geschenken Gottes. Hortet nicht, gebt ab. Wenn du diesen Reichtum hast, dann gib auch anderen Leuten drüber. Du würdest dich ja auch freuen. Stell dir vor, du bist nicht Christ. Wer ist hier Christ? Nein. Okay. Keiner meldet sich. Wahnsinn. Stell dir vor, du bist nicht Christ. Würdest du dich nicht freuen, wenn dir irgendjemand erzählen würde, wie geil doch das Leben mit Gott ist und du kommst dann zum Glauben und erlebst das selber? Und wo dieser Überfluss bewusst wird, dir bewusst wird, da ist auch kein Platz vor dieser Angst vor Spott, dass Leute dich irgendwie auslachen würden. Hey, ich bin doch reich, lacht nur, ihr habt es nur noch nicht verstanden. Ihr seid arm, ich bin reich. Dieses Mangelgefühl geht weg. Angst, zu wenig zu kriegen. Immer nur, oh Gott, mehr, bitte mehr, aber nicht abgeben. Und jetzt eine Frage. Und deshalb ist es gut, dass auch auf das Gebetsteam hingewiesen wurde. Es gibt bestimmt hier einige Beter, die bereit sind, für andere zu beten. Frag mal, gibt es hier Menschen, die sich wirklich, die sagen würden, ja, vielleicht nicht in totaler Fülle, aber ich habe das echt schon im Herzen so angenommen für mich, dass Gott mich reich beschenkt hat. Ist hier jemand, der sich wenigstens so ansatzweise im Herzen, nicht nur im Verstand, im Herzen so zurücklehnen kann und kann sagen, ich bin reich beschenkt, ich habe von Gott im Überfluss empfangen. Gibt es so Menschen? Wir brauchen so Blinder ins Publikum oder so, dann kann man es. Da hat ja jemand hier, Halleluja. Also ich fange gerade an, das zu begreifen und fange gerade an, das ins Herz reinzukriegen. Aber wenn du Zweifel hast, wenn du dir da nicht sicher drüber bist, dass du wirklich gnadenlos reich beschenkt wurdest, dass du Überfluss hast, dass du davon so viel abgeben kannst, wie irgendwie jedem, der dir irgendwie noch mehr Liebe Gottes abgibt, es reicht für dich. Wenn du daran Zweifel hast, dann bete für Erkenntnis und dafür hinterher die Beter da. Nutzt die Zeit, nehmt euch jemanden und betet füreinander. Das ist wirklich, wirklich wichtig. Wenn wir Botschafter Gottes sind, dann ist unsere Botschaft, Gott schenkt im Überfluss. Das Leben mit Gott ist das größte Geschenk, was es gibt. Es ist das tollste Leben. Es gibt nichts Ausgefüllteres. Keine Droge ist so cool. Kein groß angefülltes Sparkonto ist so cool. Nichts ist so geil. Kein Auto, keine Frau, kein gar nichts. Nichts ist so toll wie das Leben mit Gott. Es gibt nichts Besseres. Und Gott liebt dich so heftig, das ist unglaublich. Und auch jeden anderen. Und das ist die Botschaft, die frohe Botschaft, die wir weitergeben müssen. Das ist die Botschaft, die wir verstanden haben müssen und die wir weitergeben sollen. Denn es ist hier nicht irgendwie, dass wir was Großes tun müssen dafür. Er schenkt uns das. Ist das nicht geil? Ist das nicht cool? Hör ich vielleicht noch einen Amen? Amen. Wir haben den reichsten Schatz im Herzen und deshalb brüllt es raus, Leute. Brüllt es raus, wie dieser Leprakranke. Ja, ich bin geheilt, Halleluja. Das ist doch geil. Lass andere daran teilhaben. Und dann wird dieser Missionsbefehl, dieses, ihr sollt rausgehen und das tun. Dann wird dieser Missionsbefehl nicht nur ein, ich muss das tun, weil Jesus wünscht sich das ja von mir, so ein bisschen gezwängelt. Wenn das Herz voll ist und übersprudelt, dann sprudelt es aus dem Mund über. Wenn das Herz voll ist, dann läuft der Mund über. In Worten und in Taten. Man muss ja nicht immer mit Worten evangelisieren. Man kann den Menschen auch einfach Liebe Gottes zeigen. Ein klassisches Beispiel, da ist jemand, der ist gnadenlos einsam, davon gibt es immer mehr auf dieser heutigen Welt. Hör ihm zu. Sei einfach mal für Menschen da. Bete mal für jemanden. Wildfremden auf der Straße. Dann spürt er auch die Liebe Gottes. Da ist auch diese Message drin. Aber dann irgendwie, lass dir das nicht peinlich sein und okay, ich habe jetzt für dich gebetet und ganz schnell weg. Sondern erzähl ihm, ey, dass da ein Gott ist, der lebt, der ihn cool findet und der mit ihm ein Leben haben will. Der beste Verkäufer ist der, der von seinem Produkt überzeugt ist. Ist hier ein Kaufmann, der mir das bestätigen kann? Hier, ja, gut. Der beste Verkäufer ist der, der von seinem Produkt überzeugt ist. Nichts Schlimmeres gibt es, als wenn da jemand ist, der das Produkt zum Kotzen findet und es anpreisen muss. Klassisches Beispiel, stell dir vor, du würdest Scheiße verkaufen. Jetzt verkauf doch mal Scheiße. Oh, ist das nicht herrlich, dieses Produkt? Oh, das geht nicht. Aber wenn da etwas ist, was du total toll findest, so wie diese Bibelhülle. Oder wie Gott. Gott ist noch cooler als die Bibelhülle. Dann überzeugt das doch, weil das Herz brennt. Der beste Evangelist ist der, der davon überzeugt ist, dass Gott uns reich beschenken will. Der diesen Reichtum im Herzen hat und wo es raussprudelt. Das ist der, der wirklich nicht nur einfach so platt daherredet, sondern der ein Leuchten in den Augen hat, wenn er sagt, das Beste ist ein Leben mit Gott. Dieses Leuchten. Und jetzt seid doch mal ehrlich. Findet ihr das Leben mit Gott nicht geil? Könnt ihr nicht mit Überzeugung irgendjemandem sagen, dass es nichts Geileres gibt? Also dann sagt das doch auch. Ihr seid die besten Verkäufer, weil es ihr selbst erlebt habt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in der letzten Woche noch zu jemandem gesagt, ich würde mir lieber beide Arme abhacken, als wieder ohne Gott zu gehen. Ganz ehrlich. Weil ich wüsste ganz genau, das ist der falsche Weg. Es ist nicht mehr so voll. Ich weiß es nicht. Ein Leben ohne Gott ist Kacke. Und wer würde das auch sagen? Gut, das ist vielleicht ein bisschen bildlich gesprochen mit dem Arm abhacken, aber gut. Wir können ja so testweise einfach mal so eine Sense nehmen. So zit. Hey, dann lass doch andere dran teilhaben, damit die auch diese Freude haben. Und hab keine Angst, dass du dann zu wenig abkriegst. Dass es dann vielleicht hier so voll ist, dass du nichts mehr vom Gottesdienst siehst. Dann gibt es noch einen Nebenraum. Oder dann können wir uns vielleicht auch neue Räume leisten. Die dann voller sind und wo wieder mehr reinpassen und so. Haha. Gutes Argument ist ja immer dieses, ich komme aus Ennepetal. Ennepetal ist eine Stadt, wo es irgendwie für 40.000 Einwohner und knapp 18 Gemeinden gibt. Das ist nur die evangelischen gerechnet. Also das heißt, die Leute sind da wirklich überevangelisiert. Jede Gemeinde rennt raus und versucht so einen Missionsauftrag irgendwie und so. Und die Leute, die da noch nicht Christen sind, die haben jetzt schon jahrelange Erfahrung im Christenabwehren. Also diese Gleichgültigkeit, die man so kennt, wo dann die Leute sagen, oh, lass mich in Ruhe mit und ich glaube ja nicht und das hat man da nicht. Nein, man wird da angespuckt, man wird da angebrüllt, ein Pflasterstein vom Kopf. Das ist kein Witz, es ist richtig, richtig aggressiv da, weil die Leute einfach Panik haben, schon wieder so beknackt hat, irgendwas von mir will. Kennt ihr dieses Argument? Ja, die wollen das ja gar nicht hören. Die haben ja gar keinen Bock da drauf. Das mag sein. Das liegt aber auch einfach daran, dass sie nichts Besseres kennen. Die denken, das, was sie gerade erleben, ist cool. Die denken, das, was sie gerade erleben, ist das Beste. Die denken, das Leben, was sie haben, ist doch erfüllt. Weil sie es einfach noch nicht anders kennengelernt haben. Die wissen es nur nicht. Das ist, und ich habe dieses Beispiel bestimmt schon mal gebracht hier, das ist wie mit Eintopfessen. Also für die, die dieses Beispiel noch nicht kennen, aber ich finde es einfach passend. Das ist wie Eintopfessen. Wenn du dein ganzes Leben lang nur Eintopf vorgesetzt bekommst, dann findest du den geil. Ja, sogar Möhreneintopf, den findest du dann total geil, weil du nichts anderes gewöhnt bist. Aber wenn dann irgend so ein Penner ankommt und sagt dir, Alter, ich habe eine Pizza gegessen, so ein geiles Ding, so rund und flach und mit Käse und Tomaten und geilsten Zutaten drauf, Oregano oben, knusprige Kruste, einfach Sahne. Dann ist klar, bla bla, Eintopf ist doch lecker. Ja, aber das glaubt dir diese Person nicht. Pizza schmeckt besser, da sind wir uns doch drüber einig. Aber es glaubt dir so eine Person nicht. Du bist es ja nicht gewöhnt. Das Einzige, was dich überzeugen kann, ist, dass du selbst ein Stück Pizza probierst. Und dann wirst du sagen, Pizza, Mutter, ess du den Eintopf, ich ess Pizza. Oder Frau, oder Kind, isst du den Eintopf, wir... Mutter hat Eintopf für dich gekocht, wir gehen Pizza essen. Das muss man selbst ausprobieren. Und solange das nicht passiert ist, werden Nichtchristen immer sagen, mein Leben ist doch gut, mir geht's doch herrlich, ich will nicht mehr, weil sie einfach nicht begriffen haben, was es bedeutet, wirklich Fülle zu haben. Und deshalb, Leute, ihr wisst es besser. Geht ihnen auf den Sack. Nervt die Leute. Penetriert die. Bis zur Besinnungslosigkeit, wenn es sein muss. Sagt ihnen, dass es da was Besseres gibt. Vielleicht probieren sie da mal so ein Stück Jesus-Pizza. Und dann, letzter Gedanke, was soll ich tun? Wie kann ich vorgehen? Was kann ich machen? Die Frage stellen sich bestimmt auch viele. Okay, ich habe ein brennendes Herz für Nichtchristen. Ich will rausgehen. Ich will das Reich Gottes, dass die Hölle geplündert wird und das Reich Gottes überfüllt. Ich will das richtig. Ah ja, aber wie? Als erstes, sei Zeuge anstatt Anwalt. Anwälte sind diese beknackten Menschen, die irgendwas so, kennt ihr das so Barbara Salisch-mäßig so? Der eine erzählt was, der andere erzählt was und beide scheinen irgendwie recht zu haben. Also beide Anwälte, die legen das so, ja und hier, und der andere sagt, nee, das ist so und so, und beides klingt logisch. Anwälte drehen und machen und murksen und malen das schön an, wie so Werbegrafiker oder sowas, das sollen wir nicht sein. Wir sollen die Wahrheit nicht verdrehen, wir sollen den Leuten nicht irgendwas vorlügen, damit sie dann irgendwie ja zu Jesus sagen und dann merken, oh, es ist doch anders. Das ist nicht der Weg, sondern wir sollen Zeugen sein. Ein Zeuge wird vom Richter gerufen, um dann zu erzählen, was er gesehen hat. Und entweder man glaubt einem Zeugen oder man glaubt ihm nicht. Aber am Zeugen trennen sich die Geister. Der Zeuge bekundet einfach nur das, was er erlebt hat. Und das ist das, was ihr tun sollt. Wenn ihr erlebt habt, dass Gott euch reich beschenkt, dann erzählt ihm das. Wenn ihr erlebt habt, dass Gott euch frei gemacht hat von irgendwelchen Süchten, dann erzählt ihm das. Wenn ihr erlebt habt, dass Gott euch durch irgendeine Scheiße getragen hat, dann erzählt ihm das. Schmückt es nicht aus, dichtet nichts dazu, einfach nur die Wahrheit. Und ich meine, hey, was ist einfacher, als einem ein bisschen aus dem Leben zu erzählen? Beim einen ist es noch ein bisschen kürzer, beim anderen ist es weiter, aber jeder hat was zu erzählen. Jeder kann Zeuge sein, jeder kann die Wahrheit reden. Und das Zweite ist, bring Menschen in die Gegenwart Gottes. Bring Menschen in die Gegenwart Gottes. Ein Beispiel. Die Gegenwart Gottes verändert Herzen. Nichts kann so intensiv ein Herz formen wie die Gegenwart Gottes. Wenn ich hier predige, ist das bla bla bla, aber der Heilige Geist wirkt in deinem Herzen, wenn du dich aufmachst. Und das ist das, was Kraft hat. Und genauso, da gibt es einen Typen aus dem Alten Testament, der heißt Obed-Edom. Obed-Edom ist ein nicht sehr bekannter Typ, aber er taucht schon einige Male auf. Man kann das im 1. Chronik finden und im 2. Samuel. Damals war eine Zeit, wo die Philister sich die Bundeslade gekrallt haben. Ihr wisst, Bundeslade war die olle Kiste, wo die Tafeln drin waren, die Gesetzestafel, die 10 Gebote und noch so ein bisschen heiliger Schnickschnack. Und diese Bundeslade stand für die Gegenwart Gottes im Alten Testament. Wo die Kiste war, war Gott. Deshalb wurde diese Kiste auch immer in das Allerheiligste des Tempels gestellt. Das war der Ort, wo Gott wohnt. Diese Kiste steht symbolisch für die Gegenwart Gottes. Jetzt ist David König und zieht aus und holt sich diese Bundeslade zurück. Jetzt will er aber eine große Fete veranstalten, weil endlich ist diese Bundeslade wieder im Tempel, oder noch nicht ganz, sie sind ja noch auf dem Weg dahin, will er eine große Fete veranstalten und das dauert ein paar Wochen Vorbereitung. Oder ein paar Monate genau genommen. Also, was macht David? Stellt die Kiste bei Obed-Edom ins Haus. 3 Monate lang. Jetzt ist dieser Obed-Edom da und die Kiste, also die Gegenwart Gottes, ist in diesem Haus. Und die Bibel sagt ganz knochenhart, und dieser Obed-Edom und seine Familie wurden reich gesegnet. Nur weil die Kiste da war. Weil die Gegenwart Gottes da war. Sie wurden reich gesegnet. Und jetzt kommt das Krasse. Irgendwann nach 3 Monaten ist diese Kiste wieder weg. Endlich haben die Kinder wieder Platz zum Spielen und so. Aber das Haus ist leer. Das Haus ist leer. Irgendwas fehlt. Die Gegenwart Gottes. Und er, dieser Obed-Edom, hat diese Gegenwart geschmeckt und hat gemerkt, wie cool das doch ist und wie heftig der Segen ist. Und was tut er? Es wird gesagt, wir brauchen ein paar Torhüter. Das sind die Typen, die am Tempel vorne an dem, es gibt einmal dieses Eingangstor, das bewacht wird, und dann diese Tür zum Allerheiligen, die wird auch nochmal bewacht. Also sagt Obed-Edom, wenn ich schon diese Bundeslade, die Gegenwart Gottes nicht mehr bei mir haben kann, dann möglichst nah ran. Hier, ich möchte das machen. Also finden wir dann im 2. Chronik Obed-Edom in der Liste der Torhüter. Das durchgeknallt ist, wir finden ihn aber auch noch in der Liste der Allerheiligtenhüter. Und nebenbei macht er dann noch ein bisschen sauber bei David im Palast. Und dann aber auch noch ein bisschen Gesang im Lobpreisteam und noch ein bisschen Harfe und Zimbeln spielen. Der Typ knallt sich gnadenlos voller Dienste, nur um möglichst nah an der Gegenwart Gottes zu sein. Immer da zu sein. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das macht, so irgendwie so gerade noch die Gummihandschuhe aus und dann so die Harfe und dann die Zimbel ding, 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 ding. Und nebenbei mal so ein Auge auf das Tor haben, damit da auch keiner reingeht, der nicht rein darf. Irgendwie so muss schon ein bisschen skurril gewesen sein und ich schätze mal, dass die Familie auch ein bisschen sauer gewesen ist, weil der war wahrscheinlich wirklich keine 8 Stunden irgendwie nur unterwegs, der hatte Überstundenschichten. Aber der Typ war wirklich, der war scharf darauf, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und ich bin fest davon überzeugt, das lag daran, weil er die Gegenwart Gottes kennengelernt hat und weil sein Herz so plötzlich sich richtig danach gesehnt hat. Weil diese Lade, die Gegenwart Gottes in seinem Haus war. Und deshalb, Leute, wenn ihr euch wünscht, dass Menschen zu Gott kommen, dann bringt sie in die Gegenwart Gottes. Das könnt ihr dadurch tun. Nur ein paar Beispiele. Seid kreativ. Ich meine, Gott ist auch kreativ. Nehmt sie mit in den Gottesdienst. Das ist die plumpeste Variante. Aber auch wenn das nicht klappt, es gibt also Leute, die sagen, nee, da gehe ich nicht rein. Wenn ihr für jemanden betet, ist Gott anwesend. Wenn ihr den Leuten Zeugnis gebt, ist Gott anwesend und wirkt. Wenn ihr den Leuten das Evangelium auslegt, dann ist Gott anwesend und wirkt. So könnt ihr die Leute in die Gegenwart Gottes bringen. Erzählt ihnen von Gott. Erzählt das, was ihr erlebt habt. Und konfrontiert die Leute mit dem Heiligen Geist. Immer dann, wenn ihr einem Nichtchristen sagt, wie cool ein Leben mit Gott ist, wirkt der Heilige Geist in seinem Herzen. Die Gegenwart Gottes verändert uns. Also tut das. Klassisches Beispiel, ganz kurz nur, Paulus. Paulus, der größte Christenjäger, den es so gab, hat wirklich alles weggemacht, was es so an Christen ihm unter die Finger kam. Und dann plötzlich taucht Jesus auf. Busch, auf dem Weg nach Damaskus, krasse Erkenntnis. Saulus, hieß er damals noch, Saulus, warum verfolgst du mich? Busch, er ist blind. Und schon eine ziemlich heftige Nummer. Gott begegnet ihm. Jesus begegnet ihm. Und er rennt sofort los irgendwie, wird wieder sehend. Und hey, Paulus ist hinterher ein echt fetter Evangelist geworden. Also, lest mal seine Briefe. Und dementsprechend, hey, wovon das Herz voll ist, davon geht der Mund über, wie bei Paulus. Alle Menschen sind von Gott geliebte Kinder. Also seht sie auch so. Wenn ihr damit ein Problem habt, dann betet darum. Versucht, die Menschen so zu sehen. Jeder, egal wie ranzig er aussieht, egal wie assig er sich verhält, ist von Gott geliebt, genauso wie du. Sei dir deines Reichtums gewiss und wenn das nicht der Fall ist, dann nutzt jetzt gleich die Lobpreiszeit und lasst für euch beten. Und wenn ihr fertig seid damit, dann betet für andere. Ich weiß nicht, wie viele das irgendwie sein werden. Ich sehe hier nur einen Beter. Und lasst andere teilhaben an der Gegenwart Gottes. Lasst andere an diesem Reichtum teilhaben. Amen. Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, immer mehr zu erkennen, was es bedeutet, dich in unserem Herzen zu haben. Lass uns bitte immer mehr erkennen, wie groß dieser Reichtum wirklich ist, wie heftig du uns beschenkt hast. Zeig uns die richtigen Stellen in deiner Schrift. Schenk uns die richtigen Begegnungen mit dir. Schenk uns eine übernatürliche Sicherheit durch deinen Geist, der uns in die Wahrheit leitet. Vater, ich möchte dich bitten, dass wirklich jeder, der hier ist, sich sicher ist im Herzen und immer sicherer wird, wie reich wir doch sind durch dich, wie reich ein Leben mit dir ist. Bitte, Vater, nimm in Jesu Namen wirklich diese Ängste weg, zu wenig abzukriegen. Nimm diese Ängste weg, irgendwas zu verpassen. So nach dem Motto, irgendwie könntest du mal für mich beten, nein, ich würde jetzt viel lieber Lobpreis machen. Gott, bitte nimm Ängste weg, schenk uns deine Gesundheit drüber. Und Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns eine Leidenschaft für die Menschen draußen gibst. Ich glaube nicht, dass es irgendwie die Aufgabe von 3 oder 4 Evangelisten in der Gemeinde ist, irgendwie die ganzen Nichtchristen zu dir zu führen. Es ist unser aller Aufgabe, Gott. Bitte schenk uns ein Herz und deine Sicht für die Nichtchristen. In Jesu Namen. Amen.